Zunächst möchte ich anfangen, in eine besondere Art und Weise, und das ist, Grüße auszurichten von unserer Gemeinde in Buenos Aires. Die haben mir gesagt, ich soll ja überall, wo ich hingehe, Grüße ausrichten. Und ich denke, das ist eine schöne Sache. Das ist eine schöne Sache, dass wir verbunden sein können über 14.000 Kilometer hinweg, dass wir geistlich verbunden sein können und dass diese Grüße gelten für Sie. Und die grüßen auch. Also viele liebe Grüße von unserer Gemeinde in Buenos Aires an Sie. Also wir freuen uns, dass wir diese geistliche Gemeinschaft haben können. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Aber bevor ich anfange, da möchte ich etwas ein bisschen aus dem Hebräischen nehmen. Es gibt ein Konzept im Hebräischen, das ganz interessant ist. Es gibt ein Verb auf Hebräisch, ich weiß nicht, wie viel von Ihnen Hebräisch können, aber es gibt ein Wort auf Hebräisch, das heißt la'alot, la'alot. Und aus diesem Verb gibt es eine Wurzel, das ist ala, ala. Und es gibt ein Konzept, das sehr interessant ist. Wenn man nach Israel fährt, man fährt nicht nach Israel, man geht hinauf nach Israel. Und wenn man in Israel ist, dann geht man hinauf nach Jerusalem. Und früher, wenn man in Jerusalem war, dann ging man hinauf zum Tempel. Und wir sehen diese Beziehungen sehr gut in Kolosser 3, wo da steht in Kolosser 3, Vers 1, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist. La'alot, ole, hinauf. Wo Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also, wir sollen unser Blick hinauf, la'alot, so wie als ob wir nach Israel gehen würden, hinaufgucken auf Jesus, der da oben ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und Gott spricht zu uns durch sein Wort. Das Wort Gottes ist die Quelle der göttlichen Offenbarung, ein Geschenk, das er in seiner großen Weisheit uns gegeben hat, damit wir wachsen, reifen und im Glauben vorankommen können, wodurch wir Gott besser kennenlernen können, wodurch wir wissen können, was er von uns erwartet, damit wir unseren Glauben wirklich ausleben können in unserer dunklen Welt. Volle Menschen, die Gott noch nicht kennen, die nicht von der Befreiung von den Ketten der Sünde wissen, ermöglicht durch das Opfer des Messias, Jesu Christus am Kreuz. Das Wort sagt, Gott habe einen Plan für die Menschheit. Er schreibt Geschichte und offenbart sich durch uns, durch sein Wort, durch die Schrift. Gott versteckt sich nicht. Er ist nicht weit von uns. Er ist keine nebelhafte Gestalt, unzugänglich und schwierig zu verstehen. Nein, Gott existiert. Er ist da. Ich kann mich erinnern, vor Jahren war das. Ich fuhr jeden Tag mit dem Zug in Buenos Aires bei einer Mauer vorbei. Und auf dieser Mauer, das war ja alles versprüht, ne, mit diesen Sprühdosen und so. Der Mauer war alles versprüht mit Namen von Fußballmannschaften und was weiß ich noch alles. Aber da stand in einer Ecke so ein Smiley, so Smiley Face, ne? Und das Wort Dios existe, also Gott existiert, und ein Smiley. Nun, ich sage nicht, dass ihr jetzt alle rausgehen und Spraydosen kauft und Dios existe oder Gott existiert, sprayt und an der Wand. Aber das hat mich immer gefreut. Denn es war ja für mich eine Bestätigung. In allem, Gott existe. Gott existiert. Gott ist da. Gott ist nahe. Er ist wahrhaftig. Er ist personal. Er ist zugänglich und offenbart sich durch sein Wort. Sie möchten mehr über Gott wissen, lesen Sie sein Wort. Sie möchten wissen, was er von Ihnen möchte, lesen Sie sein Wort. Sie möchten wissen mehr über sich selber, lesen Sie sein Wort. Das ist sehr wichtig, denn Gott sagt, die Menschen brauchen unbedingt Gemeinschaft mit ihm, brauchen das Steuerrad ihres Lebens ihm abzugeben, brauchen die Befreiung von Egoismus, von Götzendienst, von allen Verwirrungen und Fehlern eines Lebens ohne ihn, was in der Tat kein Leben ist, nur im Namen. Leben ohne Gott ist der Tod. Und wenn nichts an diesem Zustand ändert, dann wird das den ewigen Tod bedeuten. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Aber Gott sagt, aufwachen! In Gott ist die Erfüllung, die Fülle von allem, wo sich der Mensch, Mann oder Frau, sehnen könnte. Und wenn Sie das Heilsangebot des Messias noch nicht angenommen haben, werden Sie den Lebenssinn, das Ziel Ihres Lebens nicht erreichen oder erkennen. Und Sie werden niemals erfahren die Fülle dessen, was Gott Ihnen eigentlich schenken möchte. Und das ist äußerst traurig. Das sage nicht ich, sondern der Herr in seinem Wort. Er will nicht Tod, sondern er will Leben. Und er will kein vergeudetes Leben, sondern fähige Werkzeuge in seinem Reich. Das Leben mit Gott bedeutet nicht das Ende aller Probleme, Schwierigkeiten, Schmerzen, Fehler. Aber ja, es bedeutet die Anerkennung, dass diese Dinge doch ihren Platz im göttlichen Plan für mein Leben haben. Sie haben einen Sinn. Sie unterstreichen die Notwendigkeit meiner Unabhängigkeit von ihm abzugeben und die Abhängigkeit von ihm zu genießen. Denn die negativen Dinge haben nun einen positiven Sinn. Gott sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Diejenigen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. So ist es auch. Gottes Wort sagt uns das alles. Darum ruft Gott Menschen, die weit von ihm entfernt sind, damit sie fähige Werkzeuge in seinen Heilhänden sein können, in der Verbreitung seiner Herrlichkeit. Wen ruft er? Was sind die Anforderungen? Wollen wir einen Mann kennenlernen, der von Gott berufen wurde, und entdecken wir einige der Lektionen, die Gott uns durch die Taten dieses Mannes zeigen möchte, durch das, was er tat, und das, was er nicht tat, alles im Rahmen seiner göttlichen Berufung. Ich beginne in Genesis, 1. Mose 11, Vers 31. Und 1. Mose 11, Vers 31. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu den Lot, Harans Sohn, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, das Weib seines Sohnes Abraham. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie daselbst. Und Terach ward 205 Jahre alt und starb in Haran. Und der Herr sprach, also Kapitel 12, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Hauses in das Land, das ich dir zeigen will. So will ich dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter der auf Erden gesegnet werden. Und da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, da er vom Haran auszog. Und Abraham nahm sein Weib Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, samt alle ihre Habe, die sie erworben, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um das Land Kanaan zu gehen. Und als sie ins Land Kanaan kamen, durchzog Abraham das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Eiche Mores. Und damals waren die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Von da rückte er weiter nach vor aufs Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute daselbst dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Da aber Hungersnot im Lande herrschte, reiste Abraham nach Ägypten hinab, um sich daselbst aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete auf dem Land. Und als er sich nach Ägypten näherte, sprach er zu seinem Weib Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du ein Weib bist von schöner Gestalt. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie nun sagen: Das ist sein Weib. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, dass es mir um deinetwillen wohlgehe und meine Seele um deinetwillen am Leben bleibe. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter das Weib, dass sie sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie dieselbe dem Pharao an. Da ward das Weib in Pharaos Haus gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, des Weibes Abrahams Willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach: Was hast du mir da angerichtet? Warum hast du mir nicht angezeigt, dass sie dein Weib ist? Warum hast du gesagt, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zum Weibe nehmen wollte? Und nun siehe, da ist dein Weib, nimm sie und geh. Und der Pharao bot seinethalben Mannschaft auf, damit sie ihm und seinem Weib und allem, was er hatte, das Geleite geben. Abraham, ein Schlüsselgestalt in Heilsplan Gottes und gleichzeitig ein Beispiel für uns. Ein gutes Beispiel, aber auch ein schlechtes Beispiel. Es ist egal, wir lernen von beiden. Das will Gott. Er hat noch nie einen Übermenschen berufen, sondern Menschen wie mich, wie Sie, wie Abraham, im Grunde genommen alle unfähige Menschen. Das sind wir alle, unfähig. Abraham bekam einen Befehl vom Herrn. Er musste Ur seiner Heimat und Erbe verlassen. Wenn Abraham nun dem Befehl gehorchen würde und geht, dann wird er ein erstens großes Volk werden, zweitens wird gesegnet und drittens wird einen großen Namen haben. Und darum wird dann er, Abraham, ein Segen sein im verheißenen Land, nicht in Ur. Also wird Gott diejenigen segnen oder verfluchen, die Abraham segnen oder verfluchen, und durch ihn wird Gott alle Geschlechter auf Erden segnen. Wenn einer Abraham segnete, da segnete er den Plan Gottes. Und wenn einer Abraham verfluchte, da verhinderte er dabei den göttlichen Plan. Abraham segnen oder verfluchen bedeutet im Grunde Gott segnen oder verfluchen. Und ja, die dritte Verheißung findet seine Erfüllung im Messias, der den Weg des Heils, des Segens der Welt ist. In Galater 3, 8 und 16 lesen wir, Galater 3, 8 und 16, die Schrift hat es aber zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht, darum verkündigte sie dem Abraham: In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Nun ist ja die Verheißung Abraham und seinen Samen gut zugesagt. Er spricht nicht durch die Samen, als durch viele, sondern als durch einen, durch deinen Samen, welcher ist Christus. Und Gott ruft uns auch heute noch in seinem Dienst. Er hat ein Ziel für mein, für ihr Leben, für unser Leben klar definiert. Er möchte uns gebrauchen. Er weiß, weshalb und wozu er uns ruft. Und was ist unsere Antwort darauf? Im Psalm 119, 105 lesen wir: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Unser Leben im Glauben ist ein Weg. Es ist ein Weg. Ein Weg in der Dunkelheit einer gefallenen Welt, die Gott retten möchte. Deshalb müssen wir auf unsere Schritte aufpassen und darum haben wir ein Licht, das Licht des Wortes Gottes. Wir wollen jetzt über einige Schritte reden, die die Füße Abrahams machten auf seinem Weg mit dem Herrn. Nummer 1, erster Schritt, nenne ich Sieg durch Gehorsam. Sieg durch Gehorsam. 12, 1 bis 5. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass Gott keinen Sieg in unserem Glaubensleben sucht. Gott sucht keinen Sieg in unserem Glaubensleben, sondern er sucht Gehorsam. Gott sucht Gehorsam in unserem Leben. Der Sieg ist ein Nebenprodukt des Gehorsams. Deshalb ist es immer sein Sieg und niemals unser Sieg. Es ist immer sein Sieg. Abraham war gehorsam dem Ruf Gottes gegenüber und verließ sein Erbe. Abraham ging im Glauben. Jetzt eine Frage: Wo befinden wir uns eigentlich? In Ur? In Haran? Oder in dem Lande, das Gott uns zeigt? Befinden wir uns in Ur, wo der Ruf Gottes noch nicht gehört wurde? Oder wo man denn gar nicht hören will? Wo man ganz ferne von Gott lebt, außerhalb seines Willens? Das ist Ur. Sie sind in Ur. Also in diesem Augenblick hören Sie das Wort, das sagt dringend: Verlassen Sie Ur. Verlassen Sie Ur. Verlassen Sie den Götzendienst und treten Sie in das Land ein, das Gott Ihnen zeigen möchte. Er will Sie im Lande sehen, damit Sie ein Leben der Fülle genießen können. Etwas, das Sie niemals in Ur oder an einem anderen Ort finden werden. Darum lohnt sich zu fragen, ob wir uns vielleicht in Haran befinden. Ja, Haran, Sie haben den Ruf Gottes angenommen. Sie haben Ur verlassen. Sie leben gut, bequem, ruhig, aber nicht dort, wo Gott Sie haben will. Sie sind in Haran. Sie haben den Weg mit Gott begonnen, aber Sie kommen nicht voran. Sie genießen nicht die Fülle alles dessen, was Gott Ihnen geben möchte. Und ganz sicher wird nichts oder ganz wenig dem Weiterbau des Reiches Gottes beigetragen, weil Sie nicht dort sind, wo Gott Sie haben möchte. Und folglich machen Sie nicht, was Gott will. Sie sind in Haran und nicht im Lande. Sie sind noch dort, wo Gott nicht die ganze Herrschaft in Ihrem Leben besitzt. Nicht die Herrschaft, das er haben möchte. Paulus spricht auch über dieses Problem. In Epheser 1, 17 und 18. Epheser 1, 17 und 18. Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis und erleuchte Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eurer Berufung und welche sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Ein Problem, womit die Gemeinden seit dem Anfang kämpfen müsste. Menschen in den Gemeinden, die noch in Haran lebten. Abraham wusste, dass er in den Ruf nach Kanaan hatte und nicht Haran. Gott konnte niemals seinen Aufenthalt in Haran gutheißen. Deswegen sagte ich, es sei wichtig, die Schrift zu kennen, weil jeder von uns muss wissen, dass wenn der Herr uns aus Ur gerufen hat, dann ruft er uns ins Land, das er uns zeigen wird. Er ruft nicht nach Haran. Gott ruft nicht nach Haran. Jeder, der hier sitzt, jeder, der den Herrn und Heiland angenommen hat, der muss wissen, der Herr rufe ins Land. Gott kann nicht in Haran segnen, weil er niemals seine Berufung abenden könnte, damit sie in Haran Gültigkeit hatte. damit sie in unseren Zielen und Gedanken entspricht. Niemals. Niemals. Haran ist der Ort, an dem mein Wille, meine Wünsche, vielleicht sogar der Blick aufs Materielle noch zu ausschlaggebend sind. In meinem Leben sind. Man kennt den Willen des Herrn, aber man tut ihn nicht, weil es ja bequemer ist, ihn nicht zu tun. Abraham bekam keine weitere göttliche Offenbarung in Haran. Nein, er hatte schon seine Berufung bekommen. Er wusste, was Gott von ihm haben wollte. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, wir erwarten Gottes Willen, wenn wir in Wirklichkeit wohl wissen, was Gott will. Aber Gott hat Geduld, Gott vergibt, jedoch erwartet er ganz Gehorsam. Und das bringt Segen mit sich. Jede Gehorsamkeit bringt Segen mit sich. Befolgen wir Gottes Berufung im Glauben und Gehorsam und verlassen wir Haran, wie es doch Abraham tat, indem er Gottes Willen Folge leistete. Er war doch nicht zufrieden mit dem halben Weg. Nicht zufrieden mit dem halben Weg. Es gibt Gläubige, die sich fragen, weshalb komme ich im Glauben nicht voran? Wissen Sie warum? Weil Sie noch in Haran sind. Nicht da, wo Gott Sie eigentlich haben will, und zwar, weil er nicht die ganze Herrschaft in Ihrem Leben hat. Wir haben eine Heimat, die viel schöner ist als Ur oder Haran. Und Abraham ging. Er wusste nicht, was auf ihn wartete, aber er ging. Denn er wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wenn Sie heute noch in Ur sind, Gott ruft Ihnen jetzt zu, verlassen Sie sofort Ur. Verlassen Sie den Götzendienst. Verlassen Sie die Kämpfe aus eigener Kraft. Verlassen Sie den Egoismus. Verlassen Sie das Land des Todes. Gott möchte viel mehr von Ihrem Leben. Bitte verpassen Sie diese Gelegenheit nicht. Heute ist der Tag des Heils. Ich weiß eben nicht, was morgen bringen wird. Oder Sie haben den Ruf beantwortet. Sie sind erlöst. Sie sind errettet vom ewigen Tode. Jedoch erfahren Sie irgendwie wenig und nichts von der Fülle alles dessen, was Gott seinen Kindern schenken möchte. Aber wissen Sie, Sie sind eigentlich ein Gotteskind mit einem dicken geistlichen Bankkonto, das Millionen und aber Millionen von Euros enthält. Sie leben jedoch von einigen armen Cent, leben als Gläubige, aber sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Sie wollen sich nicht verpflichten und werden dadurch nicht gesegnet. Wissen Sie warum? Sie sind nicht da, wo Gott sie haben will. Sie sind in Haran. Es kann sein, dass es dort bequemer ist, aber es ist nicht der Wille Gottes. Wollen wir doch vorankommen im Willen Gottes. Er hat den Weg zum verheißenen Land durch den Messias freigemacht, damit wir gesegnet werden, aber vor allem, damit sein Willen für die verlorene Welt erfüllt wird. Zweiter Schritt. Wachstum durch Glauben. Wachstum durch Glauben. Gut, im verheißenen Land angekommen und alles klar, es gibt keine Probleme mehr. Alles geht gut voran, ein Leben ohne Sorge, ohne Schwierigkeiten, selbstverständlich, oder? Nein? Dann was ist los? Sie sind Gott gehorsam, sie leben seinem Willen gemäß, sie verlassen alles und gehen hin ins verheißene Land. Und was finden sie dort? Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Aber wart mal, Gott hat uns das Land gegeben. Es gehört uns. Was machen denn die Kanaaniter dort? Sie sind stark, sie sind böse, sie sind viel. Kommt, gehen wir zurück nach Haran. Abraham kam ins Land und fand die Kanaaniter vor. Ja, das ist wahr, das stimmt, das stimmt. Aber Abraham entdeckte nicht nur, dass die Kanaaniter im Lande waren, sondern dass auch Gott im Lande war. Haran war ja bequem. Haran war bequem. Kanaan bedeutete Kampf mit Gott. Die Gegenwart der Kanaaniter im Land war eine Prüfung des Glaubens, den Abraham zeigte, indem er alles verließ, eine Prüfung seiner Hoffnung und Geduld, seines Vertrauens zu Gott. Abraham zeigte Gehorsam, tat, was Gott von ihm wollte. Und jetzt sagt ihm der Herr, deinem Samen will ich dieses Land geben. Gott sah schon viel weiter als das Problem, als die Probleme. Das ist wichtig. Die Kanaaniter im Lande ist ein Ausdruck der Macht des Feindes, die auch dort im Lande ist und die versucht, ein Leben des Segens im Lande zu verhindern. Anfechtungen, Angriffe. Und in der Tat scheint der Feind zuweilen äußerst mächtig zu sein. Aber vergessen wir niemals, dass auch Gott mit uns im Lande ist. Wenn ich Psalm 23,4 lese, und ob ich schon wanderte im finsten Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Anscheinend müssen wir alle als Christen durch ein finsteres Tal gehen. Wir gehen ja anders dahin. Aber wir müssen ganz vorsichtig dieses Wort lesen. Und ob ich schon wanderte im finsten Todestal. Es steht ja nicht, dass ich im Todestal sitze oder im Todestal abgelegen bin, sondern es heißt, dass ich wandere im Todestal, dem Pastor nach. Also Jesus ist auch im finsteren Todestal. Ich sitze nicht im Todestal hinherum, sondern ich wandere im Todestal dem Pastor nach. Jesus ist auch bei mir im Todestal drin. Wir sorgen uns nicht wegen des Feindes. Wir schauen nicht auf den Feind. Wir erschrecken nicht. Wir wollen keine Angst haben, sondern wollen Gott danken. Denn er ist mit uns. Immanuel, Gott mit uns. Das ist ganz interessant, ja, auf Hebräisch. Immanuel ist tatsächlich der Name, dass es im Hebräisch ist. Immanuel. Im Grunde genommen heißt das mit uns Gott. Mit uns Gott. Im ist mit. Nu ist ein Pronomen, das bedeutet ja uns. Da gibt es ein Vokal dazwischen, das Imanu, Imanu. Und dann das Wort El bedeutet Gott. Immanuel. Immanuel. Ein super Name. Wir sorgen uns nicht wegen des Feindes. Und Abraham schaute nicht auf die Probleme, schaute nicht auf die Kanaaniter, sondern baute einen Altar, um Symbol der Anerkennung von Gott und seinen Wegen und der Bereitschaft, ihm zu dienen. Kanaan bedeutete Kampf. Kanaan bedeutete Prüfung. Kanaan bedeutete Herausforderung. Aber vor allem bedeutet Kanaan, dort zu sein, wo Gott mich haben will. Dort zu sein, wo Gott mich haben will. Schauen wir nicht auf die Kanaaniter unseres Lebens. Sie sind zwar da, aber wir sorgen uns nicht darum. Wir wollen Gott dienen. Wir wollen niemals in jene Fälle reinfallen, indem wir sagen, gut, zuerst muss ich alle meine Probleme lösen und dann werde ich Gott dienen können. Oder wir lassen uns durch unsere Umstände lähmen. Nein, nichts von alledem. Denn Gott ist auch da bei uns. Wir können dienen und vertrauen und große Dinge von Gott erwarten. Er wird uns niemals enttäuschen. Wir haben den Herrn. Mehr brauchen wir nicht. Ein dritter Schritt, der letzte. Reife durchs Vertrauen. Reife durchs Vertrauen. Unser Leben ist eine Schule, in der wir durch Positives und Negatives vieles über den Herrn lernen können. Wir werden dadurch reifer. Der Weg des Gehorsams ist sicherlich der Weg, der die meisten Prüfungen enthält. Das heißt, mehr Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Es stimmt nicht, dass wir uns im Willen Gottes befinden, einfach deshalb, weil wir keine Prüfung erleben oder wenn alles ruhig ist. Stimmt nicht. Wir wollen niemals im Herzen äußere Ruhe mit der inneren Ruhe verwechseln, die wir auch mitten in einem Krieg, in der Gemeinschaft mit unserem Herrn haben. Ich habe mal einen Film gesehen über den amerikanischen Bürgerkrieg, ne, der Krieg zwischen Nord und Süd in den Vereinigten Staaten. Und dieser Film war die Geschichte des Südgenerales, General Thomas Jackson, Stonewall Jackson hat er geheißen. Ne? Und er war ja gläubig. Und dieser Film zeigte seine Lebensgeschichte. Und eines Tages war er am Inspizieren, die Truppen, die waren alle in einer Linie. Und er ging von einem zum anderen inspizierend die Truppen. Und dann plötzlich kam ein Angriff von den nördlichen Truppen. Und Stonewall Jackson wurde verwundet in seinen Hand. Und da sagten dann die anderen Generälen, geh back zurück hinter den Linien, sonst wirst du umkommen. Er sagte, hör mal, ich glaube an Gott. Ich bin genauso sicher hier angesichts des Feindes, als wenn ich dann im Bett liege am Morgen mit meiner Frau. Also er hat diese innere Ruhe, dass ein Gläubiger hat, dass ein Ungläubiger nicht hat. Eine innere Ruhe. Es ist nicht so, dass sogar nach einem geistlichen Sieg die Kanaaniter kommen mit vermehrter Macht. Und daher müssen wir lernen, den Willen Gottes zu erkennen und uns nicht entmutigen lassen. Meine Frau und ich, wir wollten in einem anderen Land gehen, nicht Argentinien. Wir warteten eigentlich 4 Jahre auf ein Visum, das nie kam. Ja? Und dann hat es geheißen, ja, wir könnten eigentlich nach Argentinien gehen. Und ich hatte eigentlich nie darüber nachgedacht, dass wir in Südamerika landen konnten. Aber ich habe ja dazu gesagt, ja, wir sind dann nach Argentinien gegangen. Und dann vorher, ja, passierte nichts. Ich habe mein Leben ruhig gemacht, ich habe Reisedienst gemacht, ich habe ja Gemeinde besucht. Es war alles in Ordnung. Aber dann kriegte ich das Visum für Argentinien und die Tür ging auf und wir waren auf dem Weg nach Argentinien, so schnell wie die andere so langsam ging. Und dann eines Tages ging ich mit dem Fahrrad zum Kindergarten, um meine Tochter abzuholen. Und ich habe sie in einem Korb reingetan, in dem Fahrrad. Und wir sind dann nach Hause gefahren. Und irgendetwas ist passiert, ich weiß nicht, weil ich dann unbewusst war. Aber anscheinend hat sie ihr Fuß in dem Rad reingetan. Und wir haben so, wir sind dann zusammengeprallt. Irgendwie mit einem anderen Auto auf dem Weg. Und ich habe beide meine Ellbogen gebrochen. Ja, also vorher war nichts. Aber sobald alles in Ordnung war, sobald die Sache vorwärts ging, sobald die Kämpfe anfingen, sobald der Weg an unser Ort, wo Gott uns haben will, losging, dann kamen die Kanaaniter. Dann kamen die Kanaaniter. Wichtig ist, dass wir das erkennen lernen, dass wir lernen, den Willen Gottes zu erkennen und uns nicht entmutigen zu lassen. Ich glaube, wir reden uns manchmal ein, wir erkennen den Weg Gottes darum, weil der Weg uns einfach vorkommt oder weil es uns am meisten gefällt. Ganz klar, das muss ja von Gott sein, denn es ist ja gerade das, was ich im Augenblick brauche. Vorsicht, wir sind ja im Lande, nicht in Haran. Jetzt entdeckt unser Freund Abraham nicht nur Kanaaniter im Lande, sondern es gab auch eine große Hungersnot. Was tun? Sicherlich denken, klar, ich bin nicht am richtigen Ort. Eine Feststellung, das hundertprozentig richtig wäre, wenn man die Situation mit den Augen beurteilt und nicht mit dem Herzen des Glaubens. Leider in diesem Augenblick beurteilte Abraham seine Situation mit seinen Augen, aber Gott wollte sein Herz prüfen. Aufpassen mit den Augen. Paulus erhielt einen Ruf nach Mazedonien und er ging hin. Und was geschah? Er wurde glattweg ins Gefängnis geworfen. Nun, Ein Herz, das nicht fest beim Herrn gewesen wäre, hätte vielleicht denken können, nein, dies ist nicht der richtige Weg. Paulus zweifelte aber nicht daran. Er hatte trotz allem die Sicherheit, dies ist der Weg Gottes und fing sogar zu singen an. Und das Ergebnis von allem dem, der Kerkermeister und etliche andere kamen zum Glauben. Ja, der Ort war richtig. Es war richtig. Es ist immer eine gefährliche Sache, wenn wir anfangen, selbst einen Willen Gottes zusammenzubasteln. Abraham befand sich nun an dem Ort im Lande, das Gott ihm gezeigt hatte. Nirgends ließ man, dass er einen Befehl bekam, das Land zu verlassen. Zugegeben, eine Hungersnot ist nicht eine angenehme Sache. Ägypten war nahe und bot einen Ausweg aus dem Druck der Umstände an. Aber besser in Kanaan zu leiden, als in Ägypten in Hülle und Fülle zu leben. Besser auf dem Weg Gottes zu leiden, als bequem auf dem Wege des Feindes zu leben. Besser arm in Jesus zu leben, als reich ohne Jesus. Abraham bekam in Ägypten Reichtum. Und man könnte meinen, Abraham tat das Richtige, indem er aus Kanaan floh. Jedoch denkt dies ein natürliches Herz und niemals ein Herz voll Glaubens. In Ägypten baute Abraham keinen Altar. In Ägypten hatte Abraham keine Gemeinschaft mit Gott. In Ägypten war nicht der Ort der Gegenwart Gottes, sondern Kanaan. Auf Hebräisch heißt das Knan. Knan. Kanaan. Indem man Druck, Probleme oder eine zeitliche Schwierigkeiten zu vermeiden, versucht oder gar fluchtartig zu entkommen, da wird man unweigerlich mehr verlieren, als was man dabei gewinnen könnte. Es ist immer äußerst gefährlich, den heiligen Weg Gottes sogar einen Augenblick zu verlassen. Die gesamten Reichtümer und Geschenke des Pharaon werden niemals diejenigen glücklich machen, die den Willen Gottes kennen. Niemals. Sie können niemals die Freude ersetzen, die wir in irgendwelchen Umständen in Gott haben dürfen. Werden niemals die Gemeinschaft mit ihm ersetzen. Werden niemals das reine, ruhige Gewissen ersetzen, das wir durch Jesus haben dürfen. Oder das bevollmächtigte Zeugnis, das wir in ihm haben wollen. Und das ist ganz wichtig, denn wir wollen ein bevollmächtigtes Zeugnis in ihm haben. Es steht ja in Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, etc. und so weiter. Ihr werdet meine Zeugen sein. Es steht, ihr werdet meine Zeugen sein. Wir wollen gute Zeugen sein, aber wir können auch schlechte Zeugen sein. So oder so werden wir Zeugen sein, sagt Jesus. Aber wir wollen gute Zeugen sein. Und Abraham bekam viel Reichtümer, aber sie hätten ihn regelrecht dazu verführen können, Sarah zu verlassen. Gerade sie, wodurch Gott seine Verheißungen erfüllen wollte. Aufpassen, in allem und immer gehen wir den göttlichen Weg, der sicherlich der engere Weg ist, der sicherlich auch durch finstere Tal führen wird, aber der dem Weg ist, an dem wir in allem und immer mit Gott rechnen können. Wenn die Prüfungen kommen, harren wir auf Gott und hauen wir nicht nach Ägypten ab. Ägypten auf Hebräisch heißt Mitzrayim. Mitzrayim. Das Wort Mitzrayim hat eine Wurzel. Die Wurzel ist Zar. Zar. Also, man schreibt es so auf Hebräisch. Zar. Zar. Mitzrayim. Und dieses Wort Zar bedeutet eng. Bedeutet eng im Sinne von eingeschränkt. Das heißt, das Volk war ja eng und eingeschränkt durch die Sünde. Mitzrayim, Mitzrayim, Mitzrayim. Jede Prüfung ist eine gute Gelegenheit, unser Gehorsam Gott gegenüber zu zeigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn, lesen wir in Psalm 27, 14. Nummer 1, Sieg durch Gehorsam. Die Berufung bis zum Ziel verfolgen und nicht mit dem halben Weg zufrieden zu sein. Nummer 2. Wachstum durch Glauben. Schauen wir weniger auf den Kanaaniter, die Probleme, die sicherlich da sind, sondern schauen wir auf unseren großen und treuen Herrn, der auch da ist. Und 3. Reife durch Vertrauen. Basteln wir keinen eigenen Willen Gottes zusammen. lernen wir aus dem Leben Abrahams und möge Gott uns helfen, nach seinem Willen zu leben, und da werden wir die Ziele erreichen, die er für uns hat. Und ich meine das wirklich ernsthaft. Es macht nichts, was wir machen, solange wir da an dem Ort sind, wo Gott uns haben will. Es heißt nicht, dass wir alle nach Argentinien gehen müssen oder nach Australien oder nach Antarktik oder wo auch immer. Es kann sein, die Person, die Kaffeetasse abwäscht nach dem Trinken oder die Klos putzt oder die Bibliothek macht, das ist der Ort, an dem Gott uns haben will. Und wir sind jetzt 26 Jahre in Argentinien und ich kann Sie vergewissern, es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass wir an dem Ort, den Gott für uns ausgesucht hat. Es gibt nichts Besseres, als das zu wissen, dass man an dem Ort ist, was Gott uns haben will. Aber Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christo. 2. Korinther 2, 14. Amen.